Der Meister der Zaubertränke.
Da ist er.
Wo?
Neben dem großen rothaarigen Jungen. Der mit der Brille? Siehst du seine Narbe?
Ein Flüstern verfolgte Harry von dem Moment an, da er am nächsten Morgen den Schlafsaal verließ. Draußen vor den Klassenzimmern stellten sie sich auf Zehenspitzen, um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Andere machten auf dem Weg durch den Korridor kehrt und liefen mit neugierigem Blick an ihm vorbei. Harry mochte das nicht, denn er war noch viel zu sehr damit beschäftigt, den Weg in die Klassenzimmer zu finden. Es gab 142 Treppen in Hogwarts. Breite, weit ausschwingende, enge, kurze, wackelige. Manche führten freitags woanders hin. Manche hatten auf halber Höhe eine Stufe, die ganz plötzlich verschwand, und man durfte nicht vergessen, sie zu überspringen. Dann wiederum gab es Türen, die nicht aufgingen, außer wenn man sie höflich bat oder sie an genau der richtigen Stelle kitzelte. Und Türen, die gar keine waren, sondern Wände, die nur so taten, als ob. Schwierig war es auch, sich daran zu erinnern, wo etwas Bestimmtes war, denn alles schien ziemlich oft den Platz zu wechseln. Die Leute in den Porträts gingen sich ständig besuchen, und Harry war sich sicher, dass die Rüstungen laufen konnten. Auch die Geister waren nicht besonders hilfreich. Man bekam einen fürchterlichen Schreck, wenn einer von ihnen durch eine Tür schwebte, die man gerade zu öffnen versuchte. Der fast kopflose Nick freute sich immer, wenn er den neuen Gryffindors den Weg zeigen konnte. Doch Peeves, der Poltergeist, bot mindestens zwei verschlossene Türen und eine Geistertreppe auf, wenn man zu spät dran war und ihn auf dem Weg zum Klassenzimmer traf. Er leerte den Schülern Papierkörbe über dem Kopf aus, zog ihnen die Teppiche unter den Füßen weg, bewarf sie mit Kreidestückchen oder schlich sich unsichtbar von hinten an, griff sie an die Nase und schrie: »Hab deinen Zinken!« Noch schlimmer als Peeves, wenn davon überhaupt die Rede sein konnte, war Argus Filch, der Hausmeister. Harry und Ron schafften es schon am ersten Morgen, ihm in die Quere zu kommen. Filch erwischte sie dabei, wie sie sich durch eine Tür zwängen wollten, die sich unglücklicherweise als der Eingang zum verbotenen Korridor im dritten Stock herausstellte. Filch wollte nicht glauben, dass sie sich verlaufen hatten und war fest davon überzeugt, dass sie versucht hatten, die Tür aufzubrechen. »Er werde sie beide in den Kerker sperren«, drohte er, gerade als Professor Quirrell vorbeikam und sie rettete. Filch hatte eine Katze namens Mrs. Norris, eine dürre, staubfarbene Kreatur mit hervorquellenden, lampenartigen Augen. Sie patrouillierte allein durch die Korridore. Brach man vor ihren Augen eine Regel oder setzte auch nur einen Fuß falsch auf, dann flitzte sie zu Filch, der zwei Sekunden später keuchend vor einem stand. Filch kannte die Geheimgänge der Schule besser als alle anderen, mit Ausnahme vielleicht der Weasley-Zwillinge, und konnte so plötzlich auftauchen wie sonst nur ein Geist. Die Schüler mochten ihn alle nicht leiden und hätten Mrs. Norris am liebsten einen gepfefferten Fußtritt versetzt. Und dann, wenn man es einmal geschafft hatte, das Klassenzimmer zu finden, war da der eigentliche Unterricht. Wie Harry rasch feststellte, gehörte zum Zaubern viel mehr, als nur mit dem Zauberstab herumzufuchteln und ein paar merkwürdige Worte von sich zu geben. Jeden Mittwoch um Mitternacht mussten sie mit ihren Teleskopen den Nachthimmel studieren und die Namen verschiedener Sterne und die Bewegung der Planeten lernen. Dreimal die Woche gingen sie hinaus zu den Gewächshäusern hinter dem Schloss, wo sie bei einem plumpen kleinen Professor namens Sprout Kräuterkunde hatten. Hier lernten sie, wie man all die seltsamen Pflanzen und Pilze züchtete und herausfand, wozu sie nütze waren. Der bei weitem langweiligste Stoff war Geschichte der Zauberei, der einzige Unterricht, den ein Geist gab. Professor Binns war wirklich schon sehr alt gewesen, als er vor dem Kaminfeuer im Lehrerzimmer eingeschlafen und am nächsten Morgen zum Unterricht aufgestanden war, wobei er freilich seinen Körper zurückgelassen hatte. Binns leierte Namen und Jahreszahlen herunter, und sie kritzelten alles in ihre Hefte und verwechselten Emmerich den Bösen mit Ulrich dem komischen Kauz. Professor Flitwick, der Lehrer für Zauberkunst, war ein winzig kleiner Magier, der sich, um über das Pult sehen zu können, auf einen Stapel Bücher stellen musste. Zu Beginn der ersten Stunde verlas er die Namensliste, und als er zu Harry gelangte, gab er ein aufgeregtes Quieken von sich und stürzte vom Bücherstapel. Professor McGonagall wiederum war ganz anders. Harry hatte durchaus zu Recht vermutet, mit dieser Lehrerin sei nicht gut Kirschen essen. Streng und klug hielt sie ihnen eine Rede, kaum hatten sie sich zur ersten Stunde hingesetzt. »Verwandlungen gehören zu den schwierigsten und gefährlichsten Zaubereien, die ihr in Hogwarts lernen werdet«, sagte sie. »Jeder, der in meinem Unterricht Unsinn anstellt, hat zu gehen und wird nicht mehr zurückkommen. Ihr seid gewarnt.« Dann verwandelte sie ihr Pult in ein Schwein und wieder zurück. Sie waren alle sehr beeindruckt und konnten es kaum erwarten, loslegen zu dürfen, doch sie erkannten bald, dass es noch lange dauern würde, bis sie die Möbel in Tiere verwandeln konnten. Erst einmal schrieben sie eine Menge komplizierter Dinge auf. Dann erhielt jeder ein Streichholz, das sie in eine Nadel zu verwandeln suchten. Am Ende der Stunde hatte nur Hermine Granger ihr Streichholz ein klein wenig verändert. Professor McGonagall zeigte der Klasse, dass es ganz silbrig und spitz geworden war, und schenkte Hermine ein bei ihr seltenes Lächeln. Wirklich gespannt waren sie auf Verteidigung gegen die dunklen Künste. Doch Quirrells Unterricht stellte sich als Witz heraus. Sein Klassenzimmer roch stark nach Knoblauch, und alle sagten, das diene dazu, einen Vampir fernzuhalten, den er in Rumänien getroffen habe und der, wie Quirrell befürchtete, eines Tages kommen und ihn holen würde. Seinen Turban, erklärte er, habe ihm ein afrikanischer Prinz geschenkt, weil er dem Prinzen einen lästigen Zombie vom Hals geschafft habe, aber sie waren sich nicht sicher, was sie von dieser Geschichte halten sollten. Als nämlich Seamus Finnegan neugierig fragte, wie Quirrell den Zombie denn verjagt habe, lief der rosarot an und begann, über das Wetter zu reden. Außerdem hatten sie bemerkt, dass von dem Turban ein komischer Geruch ausging, und die Weasley-Zwillinge behaupteten steif und fest, auch er sei vollgestopft mit Knoblauch, damit Professor Quirrell geschützt sei, wo immer er gehe und stehe. Harry stellte erleichtert fest, dass er nicht meilenweit hinter den anderen herhinkte. Viele Schüler kamen aus Muggelfamilien und hatten wie er keine Ahnung gehabt, dass sie Hexen oder Zauberer waren. Es gab so viel zu lernen, dass selbst Schüler wie Ron keinen großen Vorsprung hatten. Ein großer Tag für Harry und Ron war der Freitag. Sie schafften es endlich, den Weg zum Frühstück in die große Halle zu finden, ohne sich auch nur ein einziges Mal verirrt zu haben. »Was haben wir heute?«, fragte Harry Ron, während er Zucker auf seinen Haferbrei schüttete. »Doppelstunde Zaubertränke, zusammen mit den Slytherins«, sagte Ron. »Snape ist der Hauslehrer von Slytherin. Es heißt, er bevorzugt sie immer. Wir werden ja sehen, ob das stimmt.« »Ich wünschte, die McGonagall würde uns bevorzugen«, sagte Harry. Professor McGonagall war Hauslehrerin von Gryffindor, und trotzdem hatte sie ihnen tags zuvor eine Unmenge Hausaufgaben aufgehalst. In diesem Augenblick kam die Post. Harry hatte sich inzwischen daran gewöhnt, doch am ersten Morgen hatte er einen kleinen Schreck bekommen, als während des Frühstücks plötzlich an die 100 Eulen in die große Halle schwirrten, die Tische umkreisten, bis sie ihre Besitzer erkannten und dann die Briefe und Päckchen auf ihren Schoß fallen ließen. Hedwig hatte Harry bisher nichts gebracht. Manchmal ließ sie sich auf seiner Schulter nieder, knapperte ein wenig an seinem Ohr und verspeiste ein Stück Toast, bevor sie sich mit den anderen Schuleulen in die Eulerei zum Schlafen verzog. An diesem Morgen jedoch landete sie flatternd zwischen dem Marmeladeglas und der Zuckerschüssel und ließ einen Brief auf Harrys Teller fallen. Harry riss ihn sofort auf. »Lieber Harry«, stand da sehr krakelig geschrieben, »ich weiß, dass du Freitagnachmittag frei hast. Hättest du nicht Lust, mich zu besuchen und eine Tasse Tee zu trinken? Ich möchte alles über deine erste Woche erfahren. Schick mir durch Hedwig eine Antwort. Hagrid.« Harry borgte sich Rons Federkiel, kritzelte »Ja, gerne. Wir sehen uns später« auf die Rückseite des Briefes und schickte Hedwig damit los. Ein Glück, dass Harry sich auf den Tee mit Hagrid freuen konnte, denn der Zaubertrankunterricht stellte sich als das Schlimmste heraus, was ihm bisher passiert war. Beim Bankett zum Schuljahresbeginn hatte Harry den Eindruck gewonnen, dass Professor Snape ihn nicht mochte. Am Ende der ersten Zaubertrankstunde wusste er, dass er falsch gelegen hatte. Es war nicht so, dass Snape ihn nicht mochte. Er hasste ihn. Der Zaubertrankunterricht fand tief unten in einem der Kerker statt. Hier war es kälter als oben im Hauptschloss, und auch ohne die in Essig eingelegten Tiere, die in großen, an den Wänden aufgereihten Gläsern herumschwammen, wäre es schon unheimlich genug gewesen. Snape begann die Stunde wie Flitwick mit der Verlesung der Namensliste, und wie Flitwick hielt er bei Harrys Namen inne.
»Ah, ja«, sagte er leise, »Harry Potter, unsere neue Berühmtheit.«
Draco Malfoy und seine Freunde Krabby und Goyle kicherten hinter vorgehaltenen Händen. Snape rief die restlichen Namen auf und richtete dann den Blick auf die Klasse. Seine Augen waren so schwarz wie die Hagrids, doch sie hatten nichts von deren Wärme. Sie waren kalt und leer und erinnerten an dunkle Tunnel.
»Ihr seid hier, um die schwierige Wissenschaft und exakte Kunst der Zaubertrankbrauerei zu lernen.«
Es war kaum mehr als ein Flüstern, doch sie verstanden jedes Wort. Wie Professor McGonagall hatte Snape die Gabe, eine Klasse mühelos ruhig zu halten.
»Da es bei mir nur wenig albernes Zauberstabgefuchtel gibt, werden viele von euch kaum glauben, dass es sich um Zauberei handelt. Ich erwarte nicht, dass ihr wirklich die Schönheit des leise brodelnden Kessels mit seinen schimmernden Dämpfen zu sehen lernt. Die zarte Macht der Flüssigkeiten, die durch die menschlichen Venen kriechen, den Kopf verhexen und die Sinne betören. Ich kann euch lehren, wie man Ruhm in Flaschen füllt, Ansehen zusammenbraut, sogar den Tod verkocht, sofern ihr kein großer Haufen Dummköpfe seid, wie ich sie sonst immer in der Klasse habe.«
Die Klasse blieb stumm nach dieser kleinen Rede. Harry und Ron tauschten mit hochgezogenen Augenbrauen Blicke aus. Hermine Granger saß auf dem Stuhlrand und sah aus, als wäre sie ganz versessen darauf, zu beweisen, dass sie kein Dummkopf war.
»Potter«, sagte Snape plötzlich, »was bekomme ich, wenn ich einem Wermutaufguss geriebene Aphodilwurzel hinzufüge?«
»Geriebene Wurzel wovon, einem Aufguss wovon hinzufügen?« Harry blickte Ron an, der genauso verdutzt aussah wie er. Hermines Hand war nach oben geschnellt. »Ich weiß nicht, Sir«, sagte Harry. Snapes Lippen kräuselten sich zu einem hämischen Lächeln.
»Ja, ja, Ruhm ist eben nicht alles.«
Hermines Hand übersah er.
»Versuchen wir es nochmal, Potter. Wo würdest du suchen, wenn du mir einen Besoir beschaffen müsstest?«
Hermine streckte die Hand so hoch in die Luft, wie es möglich war, ohne dass sie sich vom Stuhl erhob. Doch Harry hatte nicht die geringste Ahnung, was ein Besoir war. Er mied den Blick hinüber zu Malfoy, Krabby und Goyle, die sich vor Lachen schüttelten.
»Ich weiß nicht, Sir.«
»Dachtest sicher, es wäre nicht nötig, ein Buch aufzuschlagen, bevor du herkommst, nicht wahr,
Potter?«
Harry zwang sich fest, in diese kalten Augen zu blicken. Bei den Dursleys hatte er wohl in seine Bücher geschaut, doch erwartete Snape, dass er alles aus 1000 Zauberkräutern und Pilzen herbeten konnte? Snape missachtete immer noch Hermines zitternde Hand.
»Was ist der Unterschied zwischen Eisenhut und Wolfswurz, Potter?«
Bei dieser Frage stand Hermine auf. Ihre Fingerspitzen berührten jetzt fast die Kerkerdecke.
»Ich weiß nicht«, sagte Harry leise. »Aber ich glaube, Hermine weiß es. Also warum nehmen Sie nicht mal Hermine dran?«
Ein paar lachten. Harry fing Seamus' Blick auf, der ihm zuzwinkerte. Snape allerdings war nicht erfreut.
»Setz dich«,
blaffte er Hermine an.
»Zu deiner Information, Potter. Aphodil und Wermut ergeben einen Schlaftrank, der so stark ist, dass er als Trank der lebenden Toten bekannt ist. Ein Besoir ist ein Stein aus dem Magen einer Ziege, der einen vor den meisten Giften rettet. Was Eisenhut und Wolfswurz angeht, so bezeichnen sie dieselbe Pflanze, auch bekannt unter dem Namen Aconitum. Noch Fragen? Und warum schreibt ihr euch das nicht auf?«
Dem folgte ein lautes Geraschel von Pergament und Federkielen. Durch den Lärm drang Snapes Stimme.
Und Gryffindor wird ein Punkt abgezogen.
Wegen dir, Potter.
Auch später erging es den Gryffindors in der Zaubertrankstunde nicht besser. Snape stellte sie zu Paaren zusammen und ließ sie einen einfachen Trank zur Heilung von Furunkeln anrühren. Er huschte in seinem langen schwarzen Umhang zwischen den Tischen umher, sah zu, wie sie getrocknete Nesseln abwogen und Giftzähne von Schlangen zermalten. Bei fast allen hatte er etwas auszusetzen, außer bei Malfoy, den er offenbar gut leiden konnte. Gerade forderte er die ganze Klasse auf, sich anzusehen, wie gut Malfoy seine Wellhornschnecken geschmort hatte, als giftgrüne Rauchwolken und ein lautes Zischen den Kerker erfüllten. Neville hatte es irgendwie geschafft, den Kessel von Seamus zu einem unförmigen Klumpen zu zerschmelzen. Das Gebräu sickerte über den Steinboden und brannte Löcher in die Schuhe. Im Nu stand die ganze Klasse auf den Stühlen, während Neville, der sich mit dem Gebräu vollgespritzt hatte, als der Kessel zersprang, vor Schmerz stöhnte, denn überall auf seinen Armen und Beinen brachen zornrote Furunkel auf.
»Du Idiot!«
blaffte Snape ihn an und wischte den verschütteten Trank mit einem Schwung seines Zauberstabs weg.
»Ich nehme an, du hast die Stachelschweinpastillen hinzugegeben, bevor du den Kessel vom Feuer genommen hast!«
Neville wimmerte, denn Furunkel brachen nun auch auf seine Nase auf.
»Bring ihn hoch in den Hospitalflügel«,
fauchte Snape Seamus an. Dann nahm er sich Harry und Ron vor, die am Tisch neben Neville gearbeitet hatten.
»Du, Potter, warum hast du ihm nicht gesagt, er solle die Pastillen weglassen?«
»Dachtest wohl, du stündest besser da, wenn er es vermasselt, oder?«
»Das ist noch ein Punkt, der Gryffindor wegen dir abgezogen wird.«
Das war so unfair, dass Harry den Mund öffnete, um ihm zu widersprechen, doch Ron versetzte ihm hinter ihrem Kessel einen Knuff. »Leg's nicht darauf an«, flüsterte er. »Ich hab gehört, Snape kann sehr gemein werden.« Als sie eine Stunde später die Kerkerstufen emporstiegen, rasten wilde Gedanken durch Harrys Kopf und er fühlte sich miserabel. In der ersten Woche schon hatte Gryffindor seinetwegen 2 Punkte verloren.
»Warum hasste Snape ihn so sehr?«
»Mach dir nichts draus«, sagte Ron. »Snape nimmt Fred und George auch immer Punkte weg.«
»Kann ich mitkommen zu Hagrid?«
Um 3:05 verließen sie das Schloss und machten sich auf den Weg. Hagrid lebte in einem kleinen Holzhaus am Rande des verbotenen Waldes. Neben der Tür standen eine Armbrust und ein paar Galoschen. Als Harry klopfte, hörten sie von drinnen ein aufgeregtes Kratzen und ein donnerndes Bellen. Dann erwachte Hagrids Stimme.
»Zurück, Fang! Mach Platz!«
Hagrids großes, haariges Gesicht erschien im Türspalt. Dann öffnete er.
»Wartet«, sagte er, »Platz, Fang!«
Er ließ sie herein, wobei er versuchte, einen riesigen schwarzen Saurüden am Halsband zu fassen. Drinnen gab es nur einen Raum. Von der Decke hingen Schinken und Fasane herunter. Ein Kupferkessel brodelte über dem offenen Feuer und in der Ecke stand ein riesiges Bett mit einer Flickendecke.
»Macht's euch bequem«,
sagte Hagrid und ließ Fang los, der gleich auf Ron losstürzte und ihn an den Ohren leckte. Wie Hagrid war auch Fang offensichtlich nicht so wild, wie er aussah. »Das ist Ron«, erklärte Harry, während Hagrid kochendes Wasser in einen großen Teekessel goss und Plätzchen auf einen Teller legte.
»Noch ein Weasley, nicht wahr?«
sagte Hagrid und betrachtete Rons Sommersprossen.
»Mein halbes Leben habe ich damit verbracht, deine Zwillingsbrüder aus dem Wald zu verjagen.«
Die Plätzchen waren so hart, dass sie sich fast die Zähne ausbissen, doch Harry und Ron ließen sich nichts anmerken und erzählten Hagrid alles über die ersten Unterrichtsstunden. Fang legte den Kopf auf Harrys Knie und Zapper lief den Umhang hinunter. Harry und Ron genossen es, dass Hagrid Filch einen »blöden Sack« nannte.
»Und was diese Katze angeht, Mrs. Norris, die möchte ich mal Fang vorstellen. Wisst ihr, immer wenn ich hochgehe zur Schule, folgt sie mir auf Schritt und Tritt. Kann sie nicht abschütteln. Filch macht sie extra scharf auf mich.«
Harry erzählte Hagrid von der ersten Stunde bei Snape. Wie zuvor schon Ron,
riet ihm auch Hagrid, sich darüber keine Gedanken zu machen. Snape möge eben kaum einen Schüler. Aber er schien mich richtig zu hassen.
Unsinn, sagte Hagrid. Warum sollte er?
Doch Harry meinte zu bemerken, dass Hagrid ihm dabei nicht wirklich in die Augen schaute.
»Wie geht's deinem Bruder Charlie?« fragte Hagrid Ron. »Mochte ihn sehr. Konnte prima mit Tieren umgehen.«
Harry fragte sich, ob Hagrid das Thema absichtlich gewechselt hatte. Während Ron Hagrid von Charlies Arbeit mit den Drachen erzählte, zog Harry ein Blatt Papier unter der Teehaube hervor. Es war ein Ausschnitt aus dem Tagespropheten. Neues vom Einbruch bei Gringotts. Die Ermittlungen im Fall des Einbruchs bei Gringotts vom 31. Juli werden fortgesetzt. Allgemein wird vermutet, dass es sich um die Tat schwarzer Magier oder Hexen handelt. Um wen genau es sich handelt, ist jedoch unklar. Vertreter der Kobolde bei Gringotts bekräftigen heute noch einmal, dass nichts gestohlen wurde. Das Verlies, das durchsucht wurde, war zufällig am selben Tag geleert worden. Wir sagen Ihnen allerdings nicht, was drin war, also halten Sie Ihre Nasen daraus, falls Sie wissen, was gut für Sie ist, sagte ein offizieller Koboldsprecher von Gringotts heute Nachmittag. Harry erinnerte sich, dass Ron ihm im Zug gesagt hatte, jemand habe versucht, Gringotts auszurauben. Doch Ron hatte nicht erwähnt, an welchem Tag das war. »Hagrid«, rief Harry, »dieser Einbruch bei Gringotts war an meinem Geburtstag. Vielleicht sogar, während wir dort waren.« Diesmal konnte es keinen Zweifel geben. Hagrid blickte Harry nicht in die Augen. Er stöhnte auf und bot ihm noch ein Plätzchen an. Harry las den Zeitungsartikel noch einmal durch. Das Verlies, das durchsucht wurde, war zufällig am selben Tag geleert worden. Hagrid hatte Verlies 719 geleert, wenn man es so nennen konnte, denn er hatte nur dieses schmutzige kleine Paket herausgeholt. War es das, wonach die Diebe gesucht hatten? Als Harry und Ron zum Abendessen ins Schloss zurückkehrten, waren ihre Taschen vollgestopft mit den steinharten Plätzchen, die sie aus Höflichkeit nicht hatten ablehnen wollen. Harry überlegte, dass ihm bisher keine Unterrichtsstunde so viel Stoff zum Nachdenken geliefert hatte, wie dieser Teenachmittag bei Hagrid. Hatte Hagrid dieses Päckchen gerade noch rechtzeitig geholt? Wo war es jetzt? Und wusste Hagrid mehr über Snape, als er Harry erzählen wollte?